HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Pascal Lasserre. Feuer, das trockene Holz im Wald brannte lichterloh. Was man eigentlich aus Spanien oder den USA kennt, das ist jetzt auch in Hessen passiert. Dort haben rund 7 Hektar des Säulingswaldes gebrannt. Der liegt in der Nähe von Bad Hersfeld. Wahrscheinlich hat ein Blitz das Feuer ausgelöst. Sofort wurden die Behörden und die Feuerwehr alarmiert. Ein Hubschrauber wurde eingesetzt und half, den genauen Brandherd auszumachen. 400 Feuerwehrleute taten, was sie konnten, und sie waren erfolgreich und konnten den Brand löschen. Rainer Battefeld.
Blauer Himmel, Vogelgezwitscher, grüne Hügel. So zeigt sich der Säulingswald hier, nicht weit von Bebra. Eines der größten Waldgebiete Hessens wirkt so, als sei letzte Nacht nichts passiert. Auch die Anwohner, nicht weit vom Waldrand entfernt, in dem kleinen Ort Meckbach, haben wenig gehört und schon gar nichts Verdächtiges gerochen.
Wir haben zusammen den Hubschrauber gehört und eben im Internet die Bilder gesehen. Ja, unser Nachbar ist hier Feuerwehrmann, der dürfte im Einsatz sein.
Außer, dass die Sirene gegen 22:30 Uhr ging und etliche Feuerwehrautos nach Meckbach reingefahren sind, haben wir nichts mitbekommen.
Ich bin wach geworden von mehreren Hubschraubergeräuschen. Wow. Wenn mein Bett liegt und denkt, was ist nur los hier, dann hatte ich das Radio angemacht und dann hörte ich im Radio die Berichte.
Nee, hat man nicht. Hat nicht gerochen. Er spricht es auch, hat nichts gerochen.
Von vielen also kaum bemerkt, kämpften 400 Einsatzkräfte aus dem gesamten Kreis Hersfeld-Rotenburg gegen ein Feuer, das es in sich hatte. Fast 70.000 Quadratmeter standen in Flammen und der Brandort war schwer zu erreichen, denn er befand sich mitten im Wald. Feuerwehrleute und ihr Equipment quälten sich in der Dunkelheit über holprige Waldwege zum Einsatzort. Am Morgen informierte sich Landrat Michael Koch vor Ort. Die Einsatzleitung stand da auf einem großen Besucherparkplatz im Industriegebiet nahe Meckbach.
Es gibt keine unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung. Es gab aber leicht verletzte Feuerwehrkameradinnen und Kameraden. Und die weiteren Maßnahmen werden jetzt eben auch mit Hessenforst und mit der Polizei abgestimmt.
3 Feuerwehrleute hatten offenbar Rauch eingeatmet. Sie kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Sie sind aber mittlerweile wieder zu Hause, so wie auch die meisten der anderen Einsatzkräfte. Das Feuer war gegen Mittag unter Kontrolle. Eine großflächige Löschaktion mit Hilfe von Hubschraubern war zunächst geplant, wurde dann aber abgeblasen. Großes Rätselraten gibt es weiterhin darüber, was nun genau das Feuer ausgelöst hat. Die Besatzung eines Polizeihubschraubers hatte Alarm ausgelöst. Landrat Koch hatte schon am Morgen einen Verdacht.
Ob das jetzt ein Blitzeinschlag oder anderes war. Es war ja sehr stürmisch und insofern ist es noch nicht ganz klar. Die Schwierigkeit ist, dass es sich eben auch in das Moos eingebrannt hat. Er wird von 3 Seiten angegriffen und natürlich künftig dann auch von der Luft.
Und tatsächlich, zum Zeitpunkt der Alarmierung haben Anwohner des Dorfes Meckbach einige heftige Blitze registriert. Womöglich war es tatsächlich ein Blitz oder mehrere, die den Großbrand ausgelöst haben.
Rainer Battefeld berichtete vom Großbrand im Säulingswald im Landkreis Hersfeld-Rotenburg. Seit rund 100 Tagen regiert sie, die neue schwarz-grüne Landesregierung in Hessen. Nach der Landtagswahl allerdings mit etwas veränderten Vorzeichen. Die CDU geschwächt, die Grünen deutlich gestärkt. Das hatte unter anderem dazu geführt, dass die Grünen 4 statt wie bisher 2 Ministerien verwalten. Eines davon ist das Sozialministerium. Der grüne Landeschef Kai Klose hat es übernommen. Und er war einer der Minister, die in den vergangenen 100 Tagen mit am stärksten im Fokus standen. Anlass waren die Missstände im psychiatrischen Klinikum in Frankfurt-Höchst, die durch eine Fernsehreportage aufgedeckt worden waren. Jetzt hat Klose seine 100-Tage-Bilanz gezogen und wir wollten von unserem landespolitischen Korrespondenten Christopher Plass wissen, welche Rolle dabei der Klinikskandal gespielt hat.
Also wenn es nach Klose gegangen wäre, überhaupt keine Rolle. Man merkte an der Bilanz, die Klose und sein Ministerium vorbereitet hatten, dass dieses Thema da nicht auftauchte. Er hätte lieber gerne über die Hebammenversorgung gesprochen, da hatte er einiges vor, oder über das neue Gleichstellungsgesetz für behinderte Menschen oder auch die Frage des Dialogforums Islam. Das waren so seine Stichworte. Aber es ist klar, wenn sich ein Minister in einer Pressekonferenz den Fragen stellt, dann kommt natürlich ein solches Thema auch nach oben. Und er hat das so ein bisschen lakonisch gesagt und hat gesagt, natürlich gibt es solche Themen, die man insgesamt nicht eingeplant hat. Man hat schon gemerkt, dass in diesen 100 Tagen das ein Thema war, was Klose besonders, sagen wir mal, umgetrieben hat, belastet hat und was, das hat er auch ganz klar gesagt, sicherlich noch eine Weile ein Thema bleiben wird.
Was hat denn das Land getan, um die Missstände möglichst schnell zu beseitigen?
Man muss natürlich vorausschicken, dass das Land nur ein Akteur in dieser ganzen Angelegenheit ist. Das Gesundheitsamt in Frankfurt und letztlich eben auch die Klinik sind, wenn man so will, sogar die maßgeblicheren. Das Land hat aber eine Fachaufsicht und Klose hat nochmal betont, dass natürlich das Land fachaufsichtliche Gespräche führt und zwar monatlich. Das ist der eine Ansatz und weitere Maßnahmen, die hören wir jetzt.
Wir haben die Fixierungsprotokolle angefordert und werten diese im Moment noch aus. Am kommenden Montag wird Herr Kirschenbauer seine Arbeit aufnehmen, der ja als Berater hinzugezogen wurde seitens Stadt, Land und Klinikum.
Und das ist, sagen wir mal, ein Teil der Maßnahmen. Und im Übrigen hat er doch darauf hingewiesen, dass diese sogenannten Besuchskommissionen jetzt auch eingerichtet seien. Diese Besuchskommissionen sind gesetzlich vorgeschrieben. Klose musste, als er das Amt übernahm, feststellen, dass sie noch nicht konstituiert waren. Das hat was mit der Anzahl der Leute zu tun, dass man keine Freiwilligen dafür gefunden hat. Daraufhin hat man die Mindestzahl dieser Leute auf 4 Leute dann begrenzt und hat jetzt tatsächlich diese Besuchskommissionen auch eingerichtet. Und die sollen eben vor allem unabhängig eben die Lage auch am Klinikum insgesamt begutachten. Und Klose hat angekündigt, er wolle im Mai mit den Chefärztinnen und Chefärzten aller psychiatrischen Kliniken sprechen in Hessen, um zu verhindern, dass solche Missstände auch anderswo tatsächlich so ans Tageslicht kommen. Und insgesamt hat man den Eindruck, dass er auch darauf setzt, dass letztlich die öffentliche Behandlung dieses Themas, also auch der mediale Druck, wenn man so will, sein Übriges tun wird.
Die Grünen haben das Sozialministerium von der CDU übernommen. Wie fühlt sich der grüne Minister denn in diesem schwierigen Amt?
Man muss vorausschicken, er kennt das Ministerium gewisserweise schon. Er war ja zuletzt Staatssekretär, allerdings für Integration, wenn man so will, ein Teilbereich dieses Ministeriums. Und was das Gesamtministerium, das er eben seit dem 18. Januar innehat, angeht, sagt er Folgendes.
Der große Unterschied vom Staatssekretär zum Minister jetzt ist die Bandbreite, klar. Also vorher war ich zuständig für Integration und Antidiskriminierung. Jetzt habe ich das ganze Themenfeld des Sozialministeriums. Das macht großen Spaß, aber die Bandbreite ist ganz, ganz erheblich.
Also man merkt den Respekt und das ist auch kein Wunder. Die Grünen versuchen ja letztlich durch die Übernahme des Ministeriums zu demonstrieren, dass sie auch sozialpolitisch etwas zu bieten haben. Das soll ja der Ausweis sein, dass die Grünen eben auch sich für Sozialpolitik zuständig fühlen. Und auf der anderen Seite ist das wiederum natürlich der Angriffspunkt für die Opposition, insbesondere SPD und Linke. Die haben sich schon, das hat man in den letzten 100 Tagen gemerkt, auf dieses Ministerium eingeschossen, weil sie meinen, dass die Regierung da besonders verwundbar sei.
Der hessische Sozialminister unter Druck. Der grüne Landesminister hat sich zur Lage in der Frankfurt-Höchster Psychiatrie geäußert, anlässlich seiner 100-Tage-Bilanz. Informationen dazu von Christopher Plass. Jetzt ist klar, es gibt vorerst keine deutsche Superbank. Deutsche Bank und Commerzbank werden nicht fusionieren. Ursula Mayer über die Absage einer angebahnten Bankenhochzeit.
Es hätte das mit Abstand größte deutsche Geldhaus entstehen können, wäre die Deutsche Bank mit der Commerzbank zusammengegangen. Knapp 6 Wochen schien so ein Szenario denkbar. Jetzt sind die Fantasien rund um einen möglichen Zusammenschluss vorbei. Die beiden Geldhäuser haben die Fusionsgespräche abgebrochen. Warum? Da will Jörg Eigendorf, Konzernsprecher der Deutschen Bank, nicht ins Detail gehen. Er sagt nur so viel.
Wir haben die Chancen uns angesehen, wir haben uns die Risiken angesehen, die Kosten, die damit einhergehen, der Aufwand, die Kapitalanforderungen, die damit einhergehen können. Und wenn man dann am Ende einen Strich zieht, dann sind wir zu dem Schluss gekommen, gemeinsam mit der Commerzbank, dass wir die Gespräche beenden wollen.
Es ist eine Entscheidung, die die Arbeitnehmervertreter beider Geldhäuser begrüßen. Allen voran Frank Bsirske, Vorsitzender der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und Mitglied im Aufsichtsrat der Deutschen Bank. Erleichterung auch bei Frank Schulze, dem Gesamtbetriebsratsvorsitzenden der Deutschen Bank.
Ich war am Anfang überhaupt nicht begeistert von der Thematik, weil es eigentlich nur die ganze Firma gelähmt hat irgendwie, weil sich jeder damit beschäftigt hat. Natürlich Angst um Arbeitsplätze und die wären im 10.000er, 20.000er Bereich. Man hat jetzt die Möglichkeit zu sagen, der Vorstand hat es geprüft und betriebswirtschaftlich macht es keinen Sinn, das zu tun. Und damit ist es auch vom Tisch.
Ähnliche Töne sind aus der Commerzbank zu hören. In den Reihen der Aktionäre zeigt man sich ebenfalls zufrieden, dass sich die Fusionsgerüchte nicht bewahrheitet haben. Die Politik hatte diese Spekulation mit angeheizt, mit ihrem Ruf nach einem nationalen Champion. Der wäre sicherlich entstanden, hätten sich die Nummer 1 und 2 der privaten Banken in Deutschland zusammengetan. Sinnvoll wäre so eine Bankenheirat nicht gewesen, sagt auch Aktionärsschützer Klaus Nieding von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
Die wirtschaftliche Vernunft hat aus meiner Sicht obsiegt. Und insofern kann man allen Beteiligten eigentlich nur gratulieren. 12, 13 Jahre früher und man hätte vielleicht versucht, sich ein Denkmal zu setzen gegen alle wirtschaftliche Vernunft.
Ein großer Aktionär der Deutschen Bank, der nicht namentlich genannt werden möchte, sagt aber auch, er erwarte nun einen Plan B. Statt in Deutschland nach einem passenden Partner zu suchen, sollten sich die Geldhäuser besser europaweit umsehen und auf grenzüberschreitende Kooperationen setzen, empfiehlt auch der Frankfurter Finanzprofessor Jan-Peter Kranen.
Wir hören jetzt von solchen Bemühungen zwischen der UBS in der Schweiz und der DWS, also der Fondtochter der Deutschen Bank. So etwas auch für andere Sparten, das könnte ich mir gut vorstellen.
Auch für die Commerzbank scheinen sich andere europäische Banken zu interessieren. So sollen UniCredit und ING bereits den Finger gehoben haben, sodass die Fusionsfantasien vielleicht bald neues Futter bekommen könnten.
Deutsche Bank und Commerzbank schließen sich nun doch nicht zusammen. Dazu Ursula Mayer. Es war ein Schock für viele Frankfurter im Oktober 2017. Der Goethe-Turm stand in Flammen und brannte bis auf die Sockel nieder. Brandstiftung. Das Wahrzeichen im Stadtwald komplett zerstört. Doch weil der Goethe-Turm vielen Frankfurtern am Herzen liegt, wird er wieder aufgebaut. Jetzt hat die Stadt Frankfurt die Pläne für den neuen Goethe-Turm vorgestellt. HR-Reporter Frank Angermund war dabei.
Ganz vorsichtig heben Mitarbeiter der Stadt Frankfurt ein gut 1 Meter hohes Holzmodell des neuen Goethe-Turms aus einer Kiste. Sie stellen es auf eine Bank vor den Überresten des alten, niedergebrannten Wahrzeichens im Frankfurter Stadtwald. Die mutwillige Zerstörung des alten Goethe-Turms sei immer noch ein Stich ins Herz, sagt Baudezernent Jan Schneider.
Man kann sich auf den neuen Turm freuen. Wir können hier das Modell bewundern und sehen, wie schön der neue Goethe-Turm werden wird. Insofern überwiegt im Moment bei allem Ärger über den Brand selbst die Vorfreude auf den neuen Turm.
Der neue Goethe-Turm wird wie der alte aussehen. So hatten es sich 78% der Teilnehmer einer Online-Befragung gewünscht. Ein 43 Meter hoher Holzturm, von dessen oberster Etage die Besucher einen Panoramablick über Frankfurt genießen können. Vorfreude bei vielen Frankfurtern.
Wir freuen uns wahnsinnig. Wir waren sehr traurig, wie er abgebrannt ist.
Ich meine, das ist ein Wahrzeichen von Frankfurt gewesen. Wunderbarer Blick über die Stadt. Beschwerlich oben hinzukommen, aber es ist ja auch ein bisschen sportliche Betätigung.
Ja, super. Es sollte auf jeden Fall wieder aufgebaut werden. Ich bin halt hier als kleiner Junge auch groß geworden. Und das Herz hat geblutet, als er gebrannt hat. Und er sollte schnellstmöglich wieder stehen.
Im Herbst soll Baubeginn sein und im nächsten Frühjahr soll das neue Wahrzeichen stehen. Der neue Goethe-Turm wird geschätzt rund 2,5 Millionen Euro kosten. 2 Millionen werden von einer Versicherung übernommen. Dazu kommen mehr als 160.000 Euro Spenden. Damit das neue Wahrzeichen im Frankfurter Stadtwald nicht wieder Opfer eines Feuerteufels wird, seien Sicherheitsmaßnahmen geplant, sagt Dezernent Schneider.
Wir haben mit Polizei, Feuerwehr und anderen Experten darüber gesprochen, was man tun kann. Wir haben verschiedene Maßnahmen uns überlegt dafür, aber Sie werden verstehen, dass ich jetzt nicht verraten will, was genau das ist.
Die Stadt Frankfurt hat die Pläne für den Wiederaufbau des Goethe-Turms vorgestellt, der 2017 abgebrannt war. Informationen von Frank Angermund. Und das war die Sendung Der Tag in Hessen mit Pascal Lasserre. Die Sendung gibt es wie immer auch zum Nachhören auf hrinforadio.de. Da können Sie sich, so oft Sie wollen, nochmal anhören.